Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Vor mir liegt eine Studie und die trägt den Namen: Steigt Öl auf $200, dann platzt die Blase. Und ich muss sagen, ja, so würde es wahrscheinlich kommen. Ich möchte aber natürlich nicht nur auf die Überschrift eingehen, sondern mit euch besprechen, für wie wahrscheinlich ich das halte und warum die Blase platzen würde, wenn Öl denn auf $200 stiege. Also, legen wir mal los. So, heutige Folge ist mit heißer Nadel schnell gestrickt, denn, ja, Montag ist es natürlich, 14.28 Uhr und es liegt noch einiges auf meinem Schreibtisch, draußen regnet es. Furchtbar. Ich hatte auch diese vorgetäuschte gute Laune immer, nur weil Leute sich regelmäßig melden, müsste doch nicht immer alles immer super sein. Das hat ja schon was Therapeutisches hier. Also, ein langer Tag und ja, es ist halt mal so. Klar freue ich mich drauf, es ist aber trotzdem anstrengend heute. Fühlt sich alles anstrengend an. Außerdem habe ich aufgehört zu vapen. Ja, das sollte ich wahrscheinlich hier nicht erzählen, weil das nur wirklich meine eigene Sache ist. Aber nee, das lassen wir jetzt mal weg. Das schneide ich raus. Ach nee, Quatsch, ich habe nicht mal Lust, jetzt nochmal rauszuschneiden und das wegzulassen. Kinder, macht das nicht zu Hause. Dann müsst ihr euch gar nicht erst in diese furchtbare Suchtsituation reinbegeben und alles ist dann dunkel draußen. So, wir sprechen über Öl. Die Studie heißt $200 oder 200 Oil. Pops the Bottle. Nee, Quatsch. 200 Oil. Pops the Bubble. Oktober 2025, Hongkong. So, ich gehe jetzt mal nicht drauf ein, auf den Verfasser, weil mehr oder weniger das, was hier geteilt wird, ich will jetzt nicht sagen, das ist Common Sense, aber es ist gut zusammengefasstes Material und deswegen möchte ich das mal mit euch durchgehen. Ich möchte ein Vorab-Fazit, weil natürlich manchmal, ich habe ein ganz nettes Feedback bekommen zu der Podcast-Folge, war das letzte oder vorletzte Woche, wo ich gesagt habe, die Leute fragen immer zu den Themen, wo sie die Antwort scheinbar kennen und dementsprechend stellen sie auch die Frage. Denn eigentlich wollen sie sehr gerne bestätigt werden. Ja, da gab es sehr nette Rückmeldungen, das stimmt mich sehr positiv. Und das, was ich hier heute bespreche, ist nicht meine Überzeugung, insbesondere, weil ich aktuell, aber man soll ja nie sagen, keinen Weg sehe, in dem Öl auf $200 steigen sollte. Und dementsprechend ist das nichts, was mich in den nächsten 6 Monaten beschäftigt. Und im aktiven Handel, das wissen die Leser der Renditespezialisten und viele von euch sind ja dabei, da interessiert mich, was in den nächsten 2, maximal 3 Quartalen sein wird. Mich interessiert wirklich nicht, obwohl ich mir zwangsläufig darüber Gedanken mache, wenn es um langfristige Anlage geht und, was im Jahr 2028 ist. Ich brauche ein möglichst klares Bild der nächsten 2 bis 3 Quartale. Und da wird es ziemlich sicher keinen Ölpreis von $200 geben. Es sei denn, klar, und dann gibt es irgendwelche schwarzen Schwäne, die vielleicht dafür sorgen. Aber die müssen wir hier gar nicht besprechen, denn die sind in dieser Studie auch gar nicht mit drin. Market crashes usually preceded by rising rates. Das stimmt zumindest mal, wenn wir uns das 2008 und 2000 anschauen. Das ist immer nicht immer ganz einfach. Man sieht dann die steigenden Zinsen und sagt, die könnten für einen Einbruch gesorgt haben. Man muss vorsichtig sein mit Korrelation, aber wir halten einfach mal fest, grundsätzlich stimmt das. Steigende Zinsen können verschiedene Ursachen haben, sorgen oft dafür, dass überbewertete Märkte runterkommen. Ja, 2000 und 2008 war sicher ein Crash, aber es geht auch eine Nummer kleiner. Also oft einfach größere Korrekturen aufgrund steigender Zinsen. Und dann, nächster Slide sagt, high oil prices usually part of the picture at inflection points. Das stimmt, ist aber beinahe logisch, denn die Inflation geht selten durch die Decke und es geht ja dann um stark steigende Inflation. Auf die reagiert in der Regel eine Notenbank. Und da gehört der Ölpreis nun mal mit zu. Ja, man kann natürlich den Korb ganz anders gestalten, aber tendenziell kann man sagen, die Inflation steigt nicht schnell stark ohne einen steigenden Ölpreis bzw. steigende Energiepreise. An der Stelle übrigens der Hinweis, ich lasse heute mal unbehandelt, dass wir uns tendenziell in einem Zeitalter, ist vielleicht ein bisschen viel, in einer Zeit befinden und noch meines Erachtens noch viele Jahre befinden werden, in der die Fed, aber auch die Europäische Notenbank viel langsamer auf steigende Inflation reagiert als in der Vergangenheit. Ja, ich habe ein Video gemacht gestern auf dem Erichsen-Kanal und dort habe ich Japan und den Nikkei besprochen. Und in Japan haben wir eine Inflation, die ist gerade von 2,6 auf 2,9% gestiegen und der Zins liegt bei 0,5%. Da ist ein Gap von 2,4% drin. Ist ein eigenes Thema, wenn man das jetzt lange besprechen wollte, aber das ist der Weg. So entschuldet man sich als Staat. Eine hohe Inflation, die aber nur halbherzig oder gar nicht bekämpft wird. 0,5% Leitzins, 2,9% Inflation. So schnell kannst du gar nicht schauen, wie hier deine Kaufkraft flöten geht. Das ist aber für hochverschuldete Staaten genau der Weg. Auch wenn man das so offen nicht bespricht. Aber diese Inflation zuzulassen, ist Teil des Planes. Überall. Nächster Punkt. $200 im Ölpreis. Markets don't usually crash when the Fed is preemptively cutting rates and the economy is still strong. Genau. More likely Fed is about to create an inflationary bubble. Da sind wir drin. Eine inflationary bubble entsteht, glaube ich. Und darf auch entstehen, wobei kurzfristig die Inflation meines Erachtens ein bisschen overrated ist. Also ich glaube nicht, dass die Inflation so schnell steigen wird in den nächsten Monaten. Es gibt wenig Hinweise dafür, insbesondere auch nicht die Zölle, die ja, wenn erst nachhaltig wirken würden, wenn sie denn länger in Kraft blieben. Das ist aber gar nicht der Fall. Only way to get inflation is energy. Ja, das stimmt. Das kann man so stehen lassen. Dann, völlig richtig, man guckt in die Vergangenheit. 2012 war der verkehrte Bullencase, also der bullische Fall für Öl, kann ich mir noch ziemlich genau daran erinnern. Der Aufstieg der Emerging Markets wird die Nachfrage verstärken. Das Angebot ist sehr begrenzt und muss von Deepwater Offshore kommen. War verkehrt, wissen wir. Der Bärencase war 2012, also 2012 haben tatsächlich ein Großteil der Analysten, sagen wir der Markt, hat angenommen, der Ölpreis steigt. Warum ist es nicht passiert? Weil China in eine Rezession gerutscht ist, weil das globale Wachstum stagnierte und weil Investoren, und das ist der wesentliche Punkt, unterschätzt haben, wie viel Angebot aus den USA, aus dem Schieferöl kommen würde. Das war 2012. Momentan ist der Bear Case, also das, was negativ auf den Ölpreis wirkt, dass es, und das ist Consensus, dass es kein echtes Wachstum irgendwo mehr gibt, dass Wachstum also ausgetoppt ist, dass die Welt, muss man insbesondere das Wachstum, ja, man kann natürlich sagen, ja, aber wir wachsen doch. Wir wachsen, es ist natürlich nicht das Gleiche, ob die Geldmenge wächst oder ob es ein echtes organisches Wachstum ist, wobei die Bezeichnung nicht ganz richtig ist. Aber das ist damit gemeint. Ja, wir wachsen gerade mal so schnell, wie die Geldmenge wächst, beziehungsweise etwas weniger. Ist das echtes Wachstum? Dazu, die Welt ist switching to renewables, also die Welt geht mehr und mehr auf Erneuerbare und Öl ist oversupplied. Also wir haben genügend Angebot. Der aktuell non-consensus All-Bull-Case, also keiner erwartet es, aber was könnte der Bull-Case sein für Öl? Öl ist historisch günstig, stimmt. Global Growth Inflection Point, das heißt die Inflation, wenn man so will, ein abgeschwächtes Goldilocks-Szenario. Also wir haben Inflation und leichtes Wachstum, das heißt auch keine Notenbank muss drauf reagieren und das wiederum könnte die Konjunktur ankurbeln. Dann EV-Momentum has stalled, also es werden nicht mehr so viele Elektroautos verkauft, beziehungsweise das Wachstum sinkt. Das kann ich nicht sehen. Das kann ich in kleinen Nischenmärkten sehen. Das sehen wir in den USA zum Teil, weil der politische Wind hier ein anderer ist, aber in den großen asiatischen Märkten lässt sich das nicht behaupten, dass das Wachstum nicht so am Anfang ist. Also wenn statt einem Elektroauto zwei gefahren werden, dann ist das Wachstum 100%. Und dass dann in einem späteren, zu einem späteren Zeitpunkt das Wachstum nicht mehr so groß ist, aber die absolute Menge schneller steigt als in der Vergangenheit, das lassen solche Grafiken gerne aus. Aber lassen wir es einfach mal hier mit drin. Und das Wachstum des amerikanischen Schieferöls wird überschätzt. Das wäre also der Oil Bull Case. Ist Öl historisch billig? Ja, wenn man sich die Inflation Adjusted Oil, tut mir leid, dass ich hier immer hin und her switche, also die englischen Begriffe nenne und dann halb Englisch, halb Deutsch. Das liegt daran, dass die Studie eben auf Englisch ist und dass mir manchmal nicht immer der schnell genug der deutsche Begriff einfällt. Und weil ich weiß, dass sie mich versteht, lasse ich es dann manchmal so. Also der inflationsadjustierte Ölpreis war selten günstiger. Das ist wahr. Der Inflations, das ist wahr. Ja, wir hatten ihn jeweils natürlich mal günstiger direkt im Crash. Und 2020 hatten wir ihn natürlich mal günstiger, weil die Welt stillstand. Aber ansonsten muss man schon sagen, er ist schon sehr, sehr günstig. Dann kommen einige Ratios hier. Das Öl-Gold-Ratio ist auf einem historischen Extremwert 50 Barrel Öl für eine Unze Gold. Das ist zumindest die Daten, die ich habe. Das müsste tatsächlich ein Hochpunkt sein. So günstig im Verhältnis zu Gold war Öl noch nie. Und das bedeutet in der Vergangenheit, ja, interessante Korrelation, kann ich weder veri- noch falsifizieren. In der Vergangenheit werden hier mehrere Datenpunkte gezeigt. Wenn Gold gestiegen ist, dann war es oft nur eine Phase hat es nicht lange gedauert. In der Mehrheit der Fälle, das stimmt. Ich kann, wie gesagt, dazu hätte ich jetzt jeden Datenpunkt durchgehen müssen, dass Öl auch steigen muss. Also es ist selten, dass Gold so steigt und Öl im gleichen Zeitraum sinkt. Das liegt natürlich auch daran, dass Gold normalerweise nur in sehr, sehr inflationären Phasen in der Vergangenheit so stark gestiegen ist. Und nun scheint es andere Treiber zu geben für den Goldpreis. Ich würde also, das ist eher für mich eine Korrelation, die auf ungewöhnliches Marktverhalten bei Gold hinweist und nicht unbedingt bei Öl. Und jetzt kommt eine Grafik, hier könnte man stundenlang drüber sprechen und das wäre wahrscheinlich auch eine ganz interessante Diskussion. The world hasn't been growing since 2012. It's all in Inflation. Hier sieht man das nominale globale GDP, also unser Bruttoinlandsprodukt. Das ist seit 1980 deutlich gestiegen, hat sich mehr als verfünffacht. Das reale globale GDP, wo also die Inflation rausgerechnet wird, ist nur leicht gestiegen. Und das ist genau das, was wir hier auch mehrfach besprechen. Das ist der Grund dafür, dass Sachwerte so stark steigen, dass der Einfluss der Geldpolitik, meines Erachtens müsste man das gar nicht seit 1980 betrachten, sondern im Prinzip seit dem Jahr, bis zum Jahr 2000 waren das nominale GDP und das reale GDP noch relativ nah beieinander. Und dann ging die Schere dann ging sie weit auseinander. Das liegt daran, dass die Geldpolitik ein neues Kapitel aufgeschlagen hat. Oft wird hier das Jahr 2008, also nach der Finanzkrise, genannt. Meines Erachtens hat es aber im Jahr 2000 begonnen. Unter Alan Greenspan, die Zinsen mussten nicht so lange so niedrig sein, Immobilienblase und. Und zu diesem Zeitpunkt, es gab immer eine gewisse Abhängigkeit des Marktes von günstigem Kapital. Aber zu diesem Zeitpunkt hat der Dealer in einer Menge seinen Stoff verteilt, dass es klar war, dass die Abhängigkeit für immer bleiben würde. Und das ist heute so. Ob das jetzt unbedingt ein Bullcase für Öl ist, lassen wir einfach mal dahingestellt. Korrekt ist ja die Aussage, dass ohne Inflation, insbesondere die Ausweitung der Geldmenge, es kaum reales Wachstum gegeben hätte. Es liegt einfach, das ist ehrlich, ich weiß, Ray Dalio wird gerne auch mal kritisiert, aber ich meine, es ist ja nicht der Einzige, dem aufgefallen ist, dass nun mal Volkswirtschaften mit einer alternden Bevölkerung, dass die in der Regel nicht mehr deutlich wachsen. Ja, es kommt nun mal aus den Emerging Markets und wenn sie dann noch tech-affin sind und so weiter. Also das ist jetzt alles nichts Neues. Aber es ist hier, ich muss kurz den Faden wiederfinden, in dieser Studie drin. Oil is cheap, even in real terms. Also World Real GDP ist hier drin und Real Oil Price. Und es geht natürlich ziemlich weit auseinander. Ja, haben wir festgestellt, Öl ist tatsächlich verhältnismäßig günstig. So, und jetzt kommt ein Punkt, das würde ich jetzt mal überspringen, aber man muss es ja fairerweise dazu sagen, warum soll denn Öl deutlich steigen oder was gäbe es für Möglichkeiten? Zum einen India. In dieser Studie wird gesagt, Indien hätte seinen, also übrigens YWR, sagt wahrscheinlich nicht so vielen, das ist der, von dem kommt die Studie hier. India having their China 2004 Moment. Indien könnte an der Stelle stehen, in dieser ja, Power, sonst googelt es gerne, die S-Kurve, Power Consumption S-Curve. Also mit einmal sieht man dann, wie das GDP, also das Bruttoinlandsprodukt, sehr schnell steigt und dementsprechend auch die das Einkommen steigt und in dem Moment auch die Nachfrage nach Energie sehr schnell steigt. So, wäre ein bisschen zu lang, hier mit reinzugehen. Also Relative Power Consumption geht sehr deutlich hoch und dann gibt es so eine Power Consumption S-Curve. Und das stimmt tatsächlich. Bei Indien muss man allerdings sagen, dass dieser Zeitpunkt wahrscheinlich schon in der Vergangenheit liegt. Also eigentlich müsste wenn es danach ginge, wenn Indien sein China-Moment hätte, also China-Opening, Globalisierung, Wachstumsstory über fast 20 Jahre, wie keine andere Nation auf diesem Planeten. Ja, so groß, dass sie heute von den USA als der Rivale schlechthin gesehen werden. Nur Indien wächst im Prinzip seit dem Jahr 2000 sehr, sehr stark. Ich glaube also, dass der, wenn wir uns den Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner anschauen, dann lag das im Jahr 1980 bei 500 im Jahr, $180, im Jahr 2000 bei 500 und dann hat es sich sehr schnell gesteigert, innerhalb von 10 Jahren fast verdreifacht. Und wenn das der Trigger sein sollte für Öl, dann hätten wir das vorher jetzt ja auch schon sehen müssen. Also ja, es ist immer noch sehr schnelles Wachstum in Indien. Aber ich muss ja, wenn ich so eine Korrelation herstelle, kritisch nachfragen, ja, aber warum haben wir denn den Aufstieg Indiens und das Wachstum nicht jetzt schon in den letzten 5, 6, 7, 8, 10 Jahren sehr deutlich gesehen im Ölpreis? Und ja, der Verfasser dieser Studie sagt aber, niemand spricht über die 1,3 Milliarden Menschen, die jetzt in dieser S-Kurve eben da sind, wo tatsächlich erst die ganz große Nachfrage beginnt. Wie gesagt, meines Erachtens ist dieser Zeitpunkt lag in der Vergangenheit. Das heißt aber nicht, dass es nicht jetzt passieren oder jetzt mit einem gewisseren, Nachholeffekt, ihr wisst, was ich meine, nachgelagerten Effekt nicht passieren kann, ja. Und dementsprechend könnte sich, und es gibt einige Studien, die das hier annehmen, es ist immer wahnsinnig schwer, weil man natürlich nicht weiß, wie im gleichen Zeitraum sich Renewables entwickeln. Also es gibt einige, die sagen, dass sich der Verfasser, dass sich die Nachfrage nach Öl in Indien in den nächsten, so ähnlich wie in China im 2004-Moment, verdoppeln oder verdoppeln könnte in den nächsten 10 Jahren. Und dann fragt der Verfasser, sagt auch noch, ja, und was passiert, wenn Afrika auch wächst? Von Wachstum des afrikanischen Kontinents sprechen ja ganz viele. Bisher hat es sich immer weiter in die Zukunft verschoben, also im relevanten Ausmaß. So, Auf die EVs, also die Elektro-Vehicles, gehe ich jetzt mal nicht ein. Ich finde das nicht ganz schlüssig, aber aus Sicht der Studie kommt das Wachstum im Bereich der Elektroautos, wird langsamer. Und das tut es. Die absoluten Zahlen steigen. Und es gibt hier einen extremen Unterschied. In der Welt, wenn man alle nimmt, steigt der Anteil der Elektroautos sehr schnell. Nein, sehr, sehr schnell. In China steigt er sehr schnell. In Europa und in den USA steigt er damit verglichen relativ wenig. Das hat verschiedene Ursachen, die wir aber heute jetzt nicht besprechen wollen. Der größte Markt ist nach wie vor China. Wir sprechen hier von über 50%. Und ja, und das ist, ich mag nicht, weil mir ein, zwei Slides nicht gefallen, sagen, die ganze Studie ist Mist. Aber wenn hier steht, dass 0% der Trucks auf europäischen Straßen Elektrofahrzeuge sind, dann ist das ja korrekt. Das liegt natürlich auch daran, dass die teilweise große Reichweiten brauchen. Nur jeder, der sich damit beschäftigt, und damit mache ich es dann auch zu, weil ich will es nicht auseinanderpflücken, weiß, dass es keine 5 Jahre mehr dauert und wenn, dann maximal 5 Jahre, dass jeder Verbrenner eine viel, viel geringere Reichweite haben wird als die meisten Elektroautos. Das heißt, man kann sowohl bei den Herstellern der Speichertechnologie, der Batterien sich das ja anschauen. Die haben ja auch sehr schöne Studien und das sind keine Studien, wo man sagt, das ist, naja, vielleicht gelingt denen das. Nee, mag jetzt noch ein bisschen zu teuer sein, aber wir sehen ja, wie schnell diese Reichweite wächst. Wir sprechen hier Reichweiten weit über 1000 Kilometer. Ich weiß, wenn man mit dem Polo 80 fährt und sich einen extra Tank ranbaut, kann man auch 1000 Kilometer schaffen. Ihr wisst, was ich meine. Es geht mir ja auch gar nicht um Cheerleading für Elektroautos. Ich finde es total unzureichend, dass wir das fördern und auf der anderen Seite aber die Infrastruktur immer noch so einfach nicht gut. Also einfach kein gutes Gesamtkonzept. Also wenn meine Tochter nach Lüneburg oder jetzt nach Potsdam möchte, dann muss sie sehr genau gucken, wo sie wann wie aufladen kann. Das muss einfach viel einfacher sein, nicht mit 30 verschiedenen Apps und. Ich gebe allerdings auch zu, ich bin da auch nicht immer auf dem neuesten Stand. Vielleicht ist das schon viel besser. Das ist das aber, was ich so höre. In 10 Jahren wird da kein Mensch mehr darüber sprechen. Es ist einfach unaufhaltsam. So, und ich gönne jedem, ja, ich möchte damit niemandem auf die Füße treten. Jeder soll das Auto fahren, was er für richtig hält. Ich habe ja schließlich auch keine reinen Elektroautos vor der Tür. So, kommen wir noch zum letzten Punkt. Haben wir den noch? Ich muss unter 30 Minuten bleiben. Und da sage ich mal, ich bespreche das mal kurz. Naja, muss mich nicht immer so viel von deinem eigenen Leid erzählen hier, dann geht's auch schneller. So, die Shell Industry, das Angebot der USA, können wir weitestgehend außen vor lassen. Denn was aber stimmt, und das ist das Entscheidende, wir haben derzeit, es wird kaum etwas in die Ölförderung noch investiert. Auch weil die Preise vergleichsweise niedrig sind. Das heißt also, wir sprechen von einer echt alten Infrastruktur. Es gibt immer weniger Rigs, also die Anlagen, mit denen Öl produziert wird, und zwar signifikant, und zwar onshore und offshore, also auf dem Festland und auch vor den Küsten. Signifikant, hier wurde nichts mehr investiert und das sorgt natürlich selbst wenn der Verbrauch gleich bliebe, für einen gewissen Investitionsdruck. Das habe ich ja kürzlich in der letzten Woche auch in einem Video besprochen, dass insbesondere deswegen die Ausrüster also diejenigen, die die Infrastruktur auf Vordermann halten, dass die ganz interessant sind. Ich möchte jetzt keine Einzelaktien, ich habe es im Report, ja, wenn hier unten www.lars-erichsen.de in den Shownotes findet ihr auch den Link dazu. Letzte Woche habe ich dort über diese Aktien gesprochen. Wenn nicht letzte Woche, dann vorletzte Woche. Den findet ihr auf jeden Fall, diese Ölaktien. Die profitieren unmittelbar davon. Und zwar in allen Bereichen. Also Upstream, Midstream, Downstream. Das sind die Segmente der Erdöl- und Erdgasindustrie. Upstream ist Erkundung und Förderung, Midstream ist Transport und Lagerung, Downstream ist Verarbeitung und Fertigung von Endprodukten. Das ist meines Erachtens der Trigger, finde ich fast noch spannender, als auf Ölaktien direkt zu setzen. Die Produzenten sind natürlich davon abhängig, wie sich der Ölpreis entwickelt. So, Zusammenfassung dieser Studie. Die Energie ist historisch, Energy is historically underpriced. Für Öl, ja, kann man das sagen. Investoren unterschätzen die zukünftige Nachfrage, kann man zumindest so interpretieren. Ich gehe davon aus, oder sagen wir es ganz offen, ich hoffe, es spielt eine immer geringere Rolle, Öl und Gas. Das wäre besser für die Welt, wäre also absolut zu begrüßen. Ich glaube allerdings, dass der Übergang sehr viel Energie braucht. Und dazu haben wir noch das, was vielleicht keiner ahnen konnte noch vor ein paar Jahren, wie hoch die Energiefrage aus der Entwicklung der KI sein würde. Das heißt also, es bleibt ein Investmentthema in den nächsten 5 bis 10 Jahren, auf jeden Fall. Die Welt überschätzt das zukünftige Angebot von amerikanischer Ölproduktion, kann ich nicht beurteilen. Die Investoren machen den gleichen Fehler wie 2012, dass sie zu einseitig das Ganze betrachten. Kann sein. Ein Ölpreis über $200 wird die Inflation so schnell hochschießen lassen, dass sie die Bubble am Aktienmarkt, also die hohen Bewertungen am Aktienmarkt, zum Einsturz bringen lassen wird, weil die Fed darauf reagiert mit steigenden Zinsen. Wenn dann, ja. Wenn das passiert, glaube ich auch. Ich glaube aber nicht, dass Öl in den nächsten Monaten auf $200 steigt. Sagt übrigens der Verfasser auch nicht. Er schreibt, und das ist die größte Schwäche der Studie, keine Prognose dran. Wann immer man so ein Sonderevent beschreibt, ein Ereignis, was passieren kann, dann gehört da für mich immer ein Zeitstempel dran. Sonst ist es wertlos. Ja. Öl, wenn Öl in 30 Jahren bei $200 steht, dann ist es im Jahr ja im Durchschnitt nicht mehr um, keine Ahnung, 3% gestiegen. Also das mag ich lieber, wenn jemand an seine Prognosen einen Zeitstempel ranmacht. Geschenkt. Bubble doesn't pop until after oil bull market. Ja, gut. Wir werden sehen. Und Das Ölangebot könnte unterschätzt werden. Maybe the unappreciated black swan. Das Ölangebot könnte der unterschätzte schwarze Schwan sein. Also das Ölangebot könnte viel knapper sein als erwartet. Ja, ist im Konjunktiv geschrieben. Kann sein, dass es so ist. So, mit dem Fazit muss ich euch mal so stehen lassen. Ich hoffe, das ist in eurem Sinne, dass ich dann auch nicht immer alles auseinanderpflücke und sage, alles Quatsch. Also hier sind durchaus ein paar Punkte drin. Und damit überlasse ich euch jetzt erstmal die Einschätzung. Wir hören uns wieder am Samstag. Macht's gut. Bis dahin. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich sehr, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wieder hören. Bis dahin, alles Gute. Dein Lars.